Hallo Matthias,
Hallo Sven.
das sieht ja, mein Gott, rheinische Frohnatur, oder wie ist das? Am 11.11. ist alles vorbei, ne? So heißt das, glaube ich. Kann ich helfen? Gar
Lass uns
nicht?
davon schweigen.
Ja, darfst du gar nicht mehr. Wolltest du teilnehmen am Karneval?
Ich hätte das gerne gemacht. Ich habe das ja sehr spät entdeckt und habe da auch einen Sinn für mich drin gefunden. Es ist ja so, dass er jeder Jeck ja auch anders ist angeblich. Ja? Also nur manche Jecke sind anderser. Die dürfen dann auch mitmachen, die anderen nicht. Und ich hätte schon gern mitgefeiert. Nicht irgendwie da in diesem Trubel. Ja? Also wer nicht geimpft ist, ist kein Kölner, wurde ja gestern auch skandiert. Fand ich ganz
Oh.
interessant. Ja, das ist dieser inklusive Gedanke, Köln als weltoffene Stadt.
Ja.
Nein, ich bin froh, dass ich nicht dabei bin, weil wenn das jetzt Kladderadatsch gibt, dann ist, glaube ich, der Beweis erbracht, dass es nicht an mir lag. Bin dann nicht schuld.
Ja,
Nein,
man
ich will auch nicht
befürchtet
mehr,
es.
das ist Zombie-Karneval. Ich will nicht mehr, das ist.
Aber man befürchtet doch ein Super-Spreader-Event, oder? So habe ich gelesen, oder? Ich meine, normalerweise, ja, sind das ja auch. Ja, Kinder, Reichtum, Superspreader-Events, glaube ich. Aber in diesem Fall sind ja wohl eher so. Gut. Ich fand das immer ganz
Ihr seid
gut.
direkt hier die
Ich fand,
Vollen hier. Nicht,
ich
dass wir
fand,
wieder
nein, ich fand diese
gesperrt
Idee,
werden hier.
nein, ich fand die Idee immer so gut, dass man sagt, gut, platonisch gut, also im Sinne von Gemeinschaft, dass man sagt, wenn ich wie jedes Kind, das in der Stadt rum nur von mir sein könnte, dann bin ich ja zu allen nett. War das nicht der
Möchtest du
Hintergrund?
ausführlicher darüber reden?
Nein, ich dachte, das wäre die Karnevalsidee, aber ich bin jetzt ganz
Nein,
seriös.
nein, 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 das ist ein grobes Missverständnis. Also du hast wahrscheinlich dieses oberflächliche Bild, dass Karneval vor allem irgendwie der niederen Triebnatur des Menschen entspricht. Also
Ist
irgendwie
falsch.
gehemmte Sexualität oder
Ja.
Alkoholkonsum. Das
Okay,
ist
ist
ein
falsch.
grobes Missverständnis, ein grobes Missverständnis.
Alles klar, okay,
Ja,
gut,
es
dann
ist
höre ich.
eher Brauchtumspflege. Es ist, wenn wir ernsthaft darüber sprechen wollen, hatte es mal was damit zu tun, dass man Regeln außer Kraft setzt und dass man sich nahe kommt in einer Weise, die soziale Schranken überwindet. Ja, also da sind dann auch Menschen schon mal ins Rathaus gegangen und haben dem Bürgermeister die Macht entrissen und haben die Narrenherrschaft dort verkündet.
Okay.
Wobei so etwas Ähnliches passiert ja eigentlich gerade jetzt, oder? Jetzt ist ja gerade die Tyrannei der Ungeimpften, oder?
Ja, aber das wäre ja eigentlich dann der richtige Moment, gerade Leute wie dich am Karneval teilnehmen zu lassen, also dass du ins Rathaus gehst und aufräumst, oder?
Ja, ich hab das auch vor. Also jetzt,
Ja,
wo ich
okay.
gewissermaßen von dem Herrn Montgomery mit allen Insignien der Macht ausgestattet bin als Ungeimpfter, möchte ich natürlich diese Rolle auch spielen und habe schon ein Regierungsprogramm ausgearbeitet, das in meiner Tyrannei dann münden wird in einem diktatorischen Freiheitsstaat.
Ach so, okay. Ja, du
Das
bist
ist so
Tyrann, das
meine
habe ich
Idee.
auch. Ich habe zur Kenntnis genommen, wir sind jetzt die Tyrannen. Also ich wusste nur nicht genau, wie das geht, aber du
Ich habe
hast
ja
da schon
Bachelor
Ideen.
in Tyrannei selber auch gemacht.
Was gibt's denn da am Ende? Ein Führerschein? Das ist
Naja,
herrlich. Klasse N.
also an der Fachhochschule Gelsenkirchen kann man das machen. Und die österreichischen Angebote sind da ein bisschen runtergefahren worden in den letzten Jahrzehnten. Ja, und habe da jetzt im Grunde alle Qualifikationen, die man dafür braucht. Im Wesentlichen ist es ja der Ungeimpften-Nachweis, der einen dazu befähigt, diese Rolle einzunehmen. Und ich denke, wenn diese Einladung schon so großzügig ausgesprochen wird, werde ich nicht Nein sagen.
Ja, aber du hast schon einen Plan. Also das ist auch schon dein tyrannisches Regierungsprogramm. Oder ist das einfach nur, dass du machst, was
Absolut.
du willst, wie so Tyrannen halt so sind?
Ja, das ist beides. Also ich habe natürlich eine gewisse Konzeption dafür mir auch überlegt, bestimmte Programme in den großen wesentlichen Politikfeldern. Aber ich lasse mir natürlich so ein Element von Willkür und Launennatur nicht nehmen. Ich werde also auch dann irgendwie sehr willkürliche Anordnungen treffen. Zum Beispiel würde ich Menschen zwingen, Masken zu tragen. Einfach so. Karnevalsmasken.
Ja.
Oder was könnte man noch machen? Man
In
könnte
der
ihnen verbieten,
Eisen.
aus dem Haus zu gehen. Oder man könnte willkürliche Kriterien zum Aufsuchen öffentlicher Orte festlegen.
Ja, das klingt jetzt aber nicht nach so einem großen Unterschied zu
Ach
dem, was
so.
die anderen vorher. Könntest du nicht eine
Shit.
andere Tyrannei durchziehen? Also vielleicht so mal einfach Menschen auf der Straße festhalten und sagen, sie nehme ich jetzt mal in den Arm. Wäre das nicht auch
Ja,
gut?
man müsste
Also ganz anderes Programm.
Umarmungspflicht,
Ja.
Distanzverbot, ja.
Ja,
Lockout, keiner
also
darf
wenn
mehr
du,
irgendeine Tür verschließen.
Ja, wenn schon Tyrannei, dann doch richtig. Also dann finde ich.
Ja, jetzt komme ich, vielleicht, mir, vielleicht fehlt ich, wenn ich habe, das ist ja oft so, dass man so eine formale Qualifikation hat, ein Amt zu erfüllen, aber dass einem irgendwie die Wesensnatur dafür fehlt. Das scheint bei dir anders zu sein. Du hast da offensichtlich mehr tyrannisches Potenzial so in deinem. Was würdest du denn machen?
Nee, mich hat das auch kalt erwischt, dass ich jetzt irgendwie auch Tyrann bin hier. Aber es
ja, man
auch,
ist da nicht so richtig vorbereitet.
Nein, also mit, plötzlich, wie jetzt, mit 14 Millionen anderen, was ist denn das für eine Tyrannei? Da ist man ja eigentlich allein, oder? Oder so. Also, eigentlich ist Tyrannei doch eine. Und die Tyrannei von 14 Millionen, denn so viele Ungeimpfte sind wir ja immer noch. Das hat ja, trägt ja regelrecht dann so irgendwelche demokratischen Züge oder anarchische. Ich weiß nicht, was er da meinte. Keine Ahnung, was, wie heißt der Frank Ulrich? Man darf die Nachnamen nicht nennen. Pass auf, wir werden uns wieder entfernt. Ich weiß nicht, was der da
meint. Ich darf mal keine Nachnamen nennen. Also, ja, nee, ich, aber darf ja ich den Satz, ja, den Gedanken kurz zu Ende bringen? Ich glaube gar nicht, dass, also, es könnte auch sein, dass wir das missverstanden haben. Es ging gar nicht darum, uns mit Macht auszustatten. Sondern es ging eigentlich darum, zum einen zu vertuschen, dass wir tyrannisiert werden. Das ist eher der Eindruck, den ich immer hatte, so in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich eher tyrannisiert gefühlt, als dass ich jemanden tyrannisiere. Das war mir also selber auch neu. Und ich glaube, man bereitet vor eine Denkfigur, die man früher Tyrannenmord nannte.
Ach so.
Dass man irgendwie so eine Legitimation schafft, sich einer unwillkommenen politischen Einflussgruppe zu entledigen, indem man die Legitimität ihrer politischen Artikulation, vielleicht sogar die Legitimität ihrer Existenz insgesamt in Frage stellt durch diesen Begriff. Mhm. Also du kennst ja die Frau Büchs, die ist ja in diesem Ethikrat auch die Vorsitzende, eine ganz gebildete Frau, also von der kann man ja wirklich fachlich unglaublich viel lernen, weil diese subtilen philosophischen Argumentationen natürlich alles in den Schatten stellen, wozu wir beide auch nur entferntest in der Lage wären. Ja. Und der subtile Ausdruck, ja, sie will aus allen Rohren schießen, hat sie jetzt gesagt. Ja, aus allen Rohren schießen. Ja.
Ein scharfe Büchs, ja. Hat sie ja, hat sie ja schon häufiger.
Ja, finde ich auch eine neue Form der rhetorischen Enthemmung, die auch in Richtung Tyrannenmord geht, oder?
Okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, war es jetzt, also wir waren, wir sind tyrannisiert worden und durften auch, und jetzt darf man uns 14 Millionen auch, also die 14 Millionen Tyrannen auch langsam aus allen Rohren.
Mhm. Ja. Okay. Hat sie deutlich gesagt. Also finde ich interessant, weil ich immer früher dachte, Ethik, also kannte ich jetzt aus meinem Studium, also da an der Fachhochschule Gelsenkirchen für Tyrannei. Da wurde Ethik. nee. Da wurde immer Ethik irgendwie, hatte was mit dem Guten zu tun. Und ne, das war ja so eine altmodische Vorstellung von Ethik. Und da hätte man gesagt, auch das, was man sagt und wie man formuliert, schafft Wirklichkeit. Mhm. Und wenn man sagt, da ist etwas oder man muss aus allen Rohren schießen, klingt das für mich nach einer Metaphorik, die eher aus dem Bereich des Kriegerischen stammt, als aus dem der zivilisierten politischen Kommunikation. Aber das ist möglicherweise Oldschool-Wissen, was ich da
jetzt nee, bringe. Über der Ethikrat, der tut sich ja schon länger. Auch da gibt's ja noch einen anderen, irgendeinen Teilzeit-Internisten, glaube ich, oder ex-gescheiterten Nuklearmediziner, der dann auch im Ethikrat gelandet ist, Herr Henn. Mhm. Der sich auch nochmal jetzt geäußert hat, der hatte ja schon sehr früh gefordert, dass wir nicht mehr auf die Intensivstationen dürfen und so weiter. Also nicht als Besucher, sondern als Patienten. Das scheint sich ja jetzt auch zu verfestigen. Also nicht nur in Ramelows Land. Mhm. Das darf man wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber dass man da, dass man kann ja über die Grenze fahren, im anderen Bundesland sich behandeln lassen. Denn das sagt man dem Krankenwagen ja vor der Tür zur Intensivstation. Also das scheint sich ja doch weiter so zu entwickeln. Wir nehmen das natürlich total gelassen.
Ich darf da mal kurz darauf hinweisen, dass das ja kein neues Ereignis ist. Krankenwagen hatten auch schon vorher das Problem, manchmal Patienten loszuwerden, wenn die nicht lukrativ genug waren und ins Programm passten. Dann sind die durch die Städte zirkuliert, bis sie jemanden gefunden haben, der diesen etwas unattraktiv bepreisten Krankheitsfall dort aufgenommen hat, oder?
Was haben Sie denn da für eine Fallpauschale drin?
Genau.
Okay.
Ja, den kippen Sie mal hinten da. Ja, ja, das war so. Ja? Also das ist ja kein neues Ereignis und immer. Aber trotzdem irgendwie, das Ganze radikalisiert sich, ne? Und die Kommunikation wird schärfer und ich glaube, die lustigen Zeiten, wo wir hier noch so ein bisschen Krawall machen durften, die sind doch vorbei. Wir sollten das mal thematisieren. Also ich meine, wahrscheinlich ist unseren Zuschauern auch schon aufgefallen, dass du heute sehr, sehr schick bist. Es gab gerade schon im Vorgespräch die Assoziation Lenin und die Schmöker. Das stellt mich in den Schatten und ehrlich gesagt, ich möchte gerne wissen, gibt es da einen Hintergrund? Ist damit eine Botschaft verbunden?
Naja, zumindest, also gut, erstens ist ja Karneval, da kann man sich ja mal verkleiden. Und zweitens dachte ich vielleicht, du siehst ja immer so wahnsinnig schick aus, auch wenn meine T-Shirts keiner mehr lesen kann, aber das vielleicht, ja, vielleicht passiert uns das dann nächste Woche nicht. Vielleicht guckt der Algorithmus ja auch uns an und schreibt nicht nur mit und liest, sondern dann können wir vielleicht der nächsten Löschung entgehen. Nee, aber wenn ich das mal kurz, sag mal, wenn ich das sagen darf, also auch von uns beiden sozusagen in Richtung derer, die uns heute zuhören, vielen Dank. Eine von den Plattformen, die uns geteilt haben, nämlich Rubicon, hat sich einen Strike eingefangen für unseren letzten Beitrag, weil wir medizinische falsche Informationen verbreitet haben.
Welche denn? Ich weiß das gar nicht. Also ich das kann aber nicht an mir gelegen. Ich habe das Virus isoliert, ich habe es bekämpft, besiegt. Die Pandemie ist, das ist seriös.
Ich weiß, aber die Folge ist ja auch nicht gesperrt worden. Also sein Nobelpreis ist ja weiterhin irgendwie im Sack oder im Schrank noch in Stockholm. Aber die letzte Folge, ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe auch nicht nochmal angeguckt. Irgendwas haben wir gesagt, was dem Algorithmus nicht gefallen hat. Komischerweise sind wir nicht auf unserem Kanal gelöscht worden, sondern aber Rubicon hat einen zweiten Strike bekommen. Beim dritten ist es ja gelöscht. Das ist also sehr, sehr ärgerlich und es tut mir auch schrecklich leid. Gunnar hat es dann ja, der dankenswerterweise immer mitsendet, hat es dann ja auch vorsichtshalber mal runtergenommen von seinem Kanal, so dass uns also jetzt, glaube ich, nächste Woche, wir hatten ja, und auch das nochmal mit Dank an alle, wir haben ja 40 bis 60 oder 70.000 Menschen, die uns zuhören, dankenswerterweise. Da werden wahrscheinlich einige jetzt dann hoffentlich hierher umschwenken auf unseren Kanal, den es hoffentlich noch länger gibt. Und du weißt, ich habe dir das vorher gesagt und werde es auch allen sagen. Ich finde das super, ich finde das toll. Wir haben unter diesen 60.000, denen möchte ich besonders danken, letzte Woche gehabt, 40, die uns auch ein bisschen unterstützen. Das möchte ich sagen dürfen, das dürfen auch gern 44 werden oder auch 440 mit dem Zusatz, dass ich jetzt hier nicht betteln möchte, aber
nein, wir möchten uns bedanken auch bedanken.
Ja, das aber nochmal, ich möchte auch mal sagen, dass wir uns ja jetzt hier nicht die Tassen voll machen, also Tassen lassen wir auch noch herstellen und wir machen uns die nicht voll, aber das ist ja auch, es ist tatsächlich ein bisschen Aufwand, nicht nur der Anzug, den ich gekauft habe, sondern auch, dass man sagt, wir wollten alle Podcasts haben, wir haben auf allen Plattformen Podcasts und wir haben die Website babytalk.de, einfach mal bitte merken. Falls Sie uns die Kanäle abschießen, ist da immer die Möglichkeit, denn das ist nicht YouTube-Hausrecht, da sind wir dann zu Hause und da kann man dann auch immer sagen, okay, jetzt gehen wir auf Odyssee oder ihr findet uns dort und dort. So, und es wäre einfach toll, weil wir ja nicht Flugzeugbenzin kaufen davon, sondern wenn ihr noch ein bisschen mehr helfen könntet und dafür so im Vorwege herzlichen Dank. So, das wollte ich mal in die Runde hineinsprechen. Wo waren wir jetzt? Achso, wir sind gelöscht worden, ja. Deswegen erwähne ich jetzt auch im Rahmen der Kriegsrhetorik nicht, oder vielleicht doch, es gibt ja einen Vorname Ulrich, über den wollten wir immer mal sprechen. Es gibt ja einen General, dafür werden wir jetzt spätestens gelöscht, der... Darf ich das kurz machen? Also der passt
hier. Ich bitte darum. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf.
Ach so, ja,
aber ich meine, außerdem finde ich das sexy, so kurz am gelöscht werden vorbei zu surfen.
Ja,
okay. Das ist auch eine Form von Anerkennung. Also ich meine,
lass ich das
jetzt. Komm, wir haben doch im Grunde darauf hingearbeitet, dass wir endlich mal gelöscht werden, damit wir uns mit dieser Widerstandsromantik schmücken können.
Ja. Na, ich hatte bis letzte Woche die Hoffnung, dass der Algorithmus, dass wir ihn
auch zu doof ist.
Nein, nicht zu doof. Aber uns wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir keinen Satz zu Ende bringen. Das ist ja Absicht. Und dass wir so nuscheln. Und dass der Algorithmus immer irgendwas von Cottbus 19 in die Texte schreibt, also in die Subtitles.
Das ist mein CB-Funkenname.
Ja, oder Cottwitz 19, wenn wir über irgendwie was ganz anderes sprechen. Ich hatte gehofft, dass der Algorithmus sich dann wegen uns irgendwie in den Schlaf weint, weil er uns nie versteht oder schon trinkt. Aber offenbar hat er ja doch mal irgendwie zwei Wörter aneinander gefunden, die nicht zusammengehören. Ja, und das ist jetzt genauso verwirrend wie sonst. Was wollte ich sagen? Ach so, der General. Ja, der General,
Ja.
der General. Die Kriegsrhetorik ist ja von Anfang an, also von Macron bis irgendwie Krieg gegen Covid und jetzt wird aus allen Rohren gefeuert. Eine Kampagne ist auch eigentlich ein ursprünglich militärischer Begriff, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe erst neulich verstanden, weil mich der gute Tom Lausen darauf hingewiesen hat, unser Bundestagssachverständiger, der ist er ja, war ja da, dass die Erklärung von Herrn Lothar, das hat nicht hinterfragt zu werden, auch
Du
tatsächlich,
meinst den Tierarzt?
ich meine den Tierarzt, genau, der hat ja zu Beginn schon gesagt, mit sehr entschieden, vielleicht mit einer leichten Panik in den Augen, das hat nicht hinterfragt zu werden, dieses Ganze, was wir hier jetzt erleben. Und das ist durchaus auch richtig, weil er hat ja, ist ja das RKI ist unterstellt dem Gesundheitsministerium und der direkte Vorgesetzte von Herrn Wieler ist ein General. Der hat auch einen Nachnamen, aber ja gut, man kann man ja mal nennen, oder? Also wir sind ja auch stolz, dass er uns anführt. Also der zuständige Mann im Gesundheitsministerium ist General Holtherm.
Darf ich das mal
Und
gerade für mich nachvollziehen? Ich bin ja eher so ein naives, schlichtes Gemüt. Ich dachte eigentlich immer, dass wir so eine zivile Demokratie seien, in denen die Regierungsinstanzen, das Kabinett und die Ministerien eher dem Parlament und dem Volk verpflichtet wären und dass die Armee als eine Parlamentsarmee dem Ganzen nachrangig angesiedelt sei. Jetzt sagst du mir aber, dass hier ein Ministerium und eine Bundesbehörde, glaube ich, ist das RKI, ist das richtig? Ja,
ja.
dass die einem General unterstehen.
Naja, also nicht Herr Spahn, aber Herr Holtern hat auch in Interviews darauf hingewiesen, dass es schon richtig ist, dass Herr Wieler ihm unterstellt ist. Also in der Befehlskette des RKI. Und dann, das erklärt ja auch vielleicht ein bisschen, Holtern hat auch viel Erfahrung mit, auch schon bei der Schweinegrippe, glaube ich, im Einsatz und ist schon im März ins Gesundheitsministerium gegangen. Anfang März, glaube ich, wenn man weiß, dass das ja auch, man entscheidet ja nicht mal, ruft mal General an und sagt, hier, komm mal helfen, sondern dass man diese Stäbe, die dann da eingerichtet werden, das muss man ja auch mit ein bisschen Vorlauf machen. Also die haben schon, zum Glück waren sie schon im Januar wohl sehr wachsam, als wir alle noch nicht wussten, was kommt.
Ach, das heißt, diese organisatorischen Entscheidungen waren dem medizinischen Geschehen schon vorgelagert.
Ja, offensichtlich, zum Glück. Also zum Glück
Gott sei
haben
Dank,
wir,
Gott sei
Gott
Dank,
sei
Gott sei
Dank,
Dank.
sonst wäre das
Ja,
ja noch schlimmer geworden.
sonst hätten wir die vierte Welle oder irgendwas
Ja,
anderes noch.
schrecklich.
Ne?
Aber lass uns mal kurz weggehen von dem, bevor wir gelöscht werden. Fällt mir gerade ein, hast du gesehen, dass Karl Lauterbach irgendwie um 6 Minuten heute vorbeigeschrammt ist an einem historischen Hit bei Twitter? Weil er
Nein.
hat um 11:17 Uhr hat er gesagt, die Impfung kann uns nicht retten.
Meinst du, 11:11 wäre besser gewesen?
Ja.
Ja, die Impfung kann uns nicht retten. Ja, da ist sowieso, ich würde gerne mit dir über 2G nochmal sprechen. Ich habe da mal drüber nachgedacht und wollte mal prüfen. Du hast ja viel mehr Ahnung auch, was Medizinisches angeht und so. Es gibt ja jetzt diese komische 2G-Regelung
Zieh mir das
und
seriöse Sakko aus, ja.
soll ich die Karnevalsmütze wieder aufsetzen?
Ja, machen wir.
Ja.
Nee, oder kannst du aber, ja, wie du möchtest.
Ich guck mal vielleicht. Ich guck mal, wie
Nee,
es passt.
es ist
So.
jetzt eh zu spät hier für
So.
Seriöses. Ja,
Ja.
nee,
So.
mach du mal wieder. Genau, machen wir wieder
Ja.
Frohsinn. Ja.
Auf jeden Fall. 2G gibt es ja nicht mehr. Es gibt jetzt das 2G Plus. Das
Ja, das
heißt,
habe ich
das ist ja
gehört. Ja.
eine Impfpflicht für Menschen, die geimpft und genesen sind, weil man offensichtlich denen nicht zutraut, geschützt zu sein, geschweige denn andere zu schützen vor der größten Pandemie aller Zeiten. Richtig? Deshalb muss man die testen, weil sie ja auch trotzdem krank werden können. Und deshalb gibt es 2G Plus, richtig?
Ja, wir machen mal weiter. Ich muss da immer noch mal nachfragen, ja.
Ja,
Ja.
so habe ich es verstanden. Dann wäre doch eigentlich jetzt, könnte man auch sagen, dann führen wir einfach nur eine Testpflicht wieder ein und heben diesen ganzen G-Kram auf, weil rauszukriegen, ob jemand infektiös ist oder nicht, wenn es keinen Unterschied mehr macht, ob er geimpft, genesen oder gar nichts ist, ist ja völlig wurscht.
Ja, aber das würde ja diesen Diskriminierungsgedanken verletzen.
Achso, man würde dann tatsächlich die Ungeimpften diskriminieren, weil man sie behandeln würde, als wären sie.
Nein, man würde sie dann ja nicht mehr diskriminieren.
Ach
Also,
so.
ja, also
Ja, das heißt, diese 2G sind erstmal dafür da, die Diskriminierung aufrechtzuerhalten. Und
der
diese
2G Plus heißt
Testpflicht
doch,
dient
also
der
wir,
Bekämpfung, ne, und das
ja.
Plus dient dann der Bekämpfung des Virus. Das heißt, diese 2G sind eine soziale Operation Und das Plus ist eine medizinische Operation. Hat das der General sich ausgedacht?
Ich muss ja gerade meinen Kopf sortieren, ja. Okay, weil ich habe das auch jetzt zur Kenntnis genommen. Ja, also 2G Plus ist nicht 3G und auch nicht 2G. Es werden dann die Geimpften mit dem gleichen Test getestet wie gegebenenfalls die Ungeimpften. Und die Geimpften dürfen dann wieder rein. Aber die Ungeimpften nicht. Also 3G gilt ja nicht, richtig?
Genau, genau.
Das habe ich, da schließt sich nur der Kreis, weil ich glaube, das habe ich auch unter der Woche gehört von vom Berliner Gesundheitssenatorin Kaleitschi. Ich weiß nicht, ob das Gender kann ich nicht bestimmen. Ich kann das weder optisch einordnen noch vom Vornamen her. Also deswegen ist es das Gesundheitsminister, Senatorin hat ja auch gesagt, und da schließt sich der Kreis, sie würde aber beim Durchsetzen, also erstens, wir sollten die Ungeimpften, nein, die Geimpften sollten keine Ungeimpften mehr treffen. Privat.
Wegen der Diskriminierung, damit die
auch weiter... Das lässt sich ja beruflich vielleicht nicht ganz vermeiden. Dazu will man wohl auch dann militärische Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen in Berlin, weil das mit dem Testen alles jetzt langsam auch sehr schwierig wird. Da schließt sich der Kreis zu unserem General. Und das fand ich insofern aber auch, ich dachte, da gibt es dann in den Kommentaren, ich glaube in der WZ, irgendwie gibt's bestimmt irgendwie geeignete Kommentare, gab es große Zustimmung. Also es sind ja 60% laut einer CIVEY-Umfrage von letzter Woche dafür, die in den, also erstens 2G Zugang zu verwehren zu allem, also uns. Zweitens eine Impfpflicht einzuführen und unter den Wählern der großen Koalition, CDU, CSU, SPD, Grüne, sind das sogar 80%.
Die sind noch nicht damit zufrieden, dass sie jetzt mehr Geld für Benzin ausgeben müssen und dass arme Leute frieren und nicht mehr Auto fahren. Das reicht denen gar nicht als politischer Erfolg, sondern die wollen noch mehr erreichen. Wobei ich finde schon, also das Problem ist, wir haben ja eine etwas unvorteilhafte Diskriminierungsgeschichte. Im Dritten Reich wurde ja die Diskriminierung für die Zwecke der Nazis missbraucht und hat deshalb so einen etwas negativen Beigeschmack bekommen. Und jetzt ist eine schöne Gelegenheit, das hat man so ein bisschen sich zurückgehalten mit der Diskriminierung in den letzten Jahrzehnten, wobei man hat es schon auch, hat es ein bisschen zum Volkssport gemacht, aber man hat es eher so den Rechten überlassen und hatte so eine Art Diskriminierungsneid, glaube ich, auch so aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Und jetzt darf man mal so richtig diskriminieren. Und das Schöne ist, diese Merkmale, die zum Diskriminierungsmerkmal gemacht werden, die sind deshalb so herrlich angreifbar, weil sie nicht auf etwas beruhen, wofür Menschen nichts können, wie ihre Herkunft, ihr Geschlecht oder sonst irgendwas, sondern weil sie sich für das Falsche entschieden haben. Ja, das heißt, das ist das demokratische Urprinzip der Freiheit, des freien Lebensentwurfs, ist hier die Einladung zu einer massengruppenbezogenen Diskriminierung, die ich ja immer anprange. Du weißt, dass ich da immer sehr vorsichtig bin in unseren Sendungen auch, ne? Und ich glaube, dass das auch, dass wir da einen gewissen Nachholbedarf haben in Diskriminierung. Ich glaube, das möchte man auch nicht so ohne weiteres verstreichen lassen. Und insbesondere, weil das hat ja...
historische Chance, ja. Jetzt.
Ja. 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 Ja, das ist eine historische Gelegenheit, der Make Diskriminierung Great Again, glaube ich, ist so ein bisschen der Tendenz. Und das hat jetzt Alexander Meschnick sehr schön gesagt in der Indubio-Sendung, in die ich eingeladen war, die letzte 177, dass auch so eine Art ausbleibende Erlösungskonstellation jetzt zu einer Frustration geführt hat, weil eigentlich merken sie alle, also richtig war das ja nichts mit dem Impfen und so weiter. Und ich glaube, das wird jetzt einfach projiziert auf die Ungeimpften, die sind ja an allem schuld. Das habe ich auch, weshalb in anderen Ländern das ja so gut läuft, ist, weil die ja keine Querdenkerbewegung hatten. Das liegt nicht möglicherweise am Regierungshandeln oder an einer medizinischen Konstellation, die irgendwie wissensbasierter wäre. Es liegt an der Abwesenheit der Querdenkerbewegung. Damit ist die Sündenbock-Konstellation doch jetzt wirklich wunderbar aufgebaut. Und ich finde, wenn wir jetzt dann auch noch einen Freibrief bekommen von der Vorsitzenden des Ethikrats, dass wir aus allen Rohren schießen dürfen, also dann ist doch jetzt im Grunde, gibt's keinen Anlass mehr, sich da zurückzuhalten, oder?
Ja, da ist, wie heißt das mit aus allen Rohren? Ja, da ist, ich weiß nicht, wie das heißt, Polen offen. Keine Ahnung, wahrscheinlich werden wir dafür jetzt auch.
Damit wäre ich vorsichtig. Polen ist geschlossen. Es gibt dort einen Grenzkonflikt, wie du möglicherweise weißt, und da ist Polen.
Ja, ich weiß, da ist geschlossen.
Ich weiß nicht, was ich auch sehr lustig fand, war, das erzähle ich jetzt nicht. Nein.
Doch, erzähl.
In der Dubio-Sendung, da habe ich als einziger lachen müssen, als jemand sagte, Spahn hätte gesagt, wir sollten die Arschbacken zusammenkneifen.
Okay, das ist die Passage, wo wir jetzt einfach diesen Piepton rüberlegen. Nein, wir lassen natürlich alles drin.
Nein, das ist normalerweise das ist nicht mein Humor, aber das liegt an dieser Mütze. Ich nehme die mal lieber ab. Entschuldigung. Nein, das ist oh Gott, was hier. Moment hier, muss ja wieder ein bisschen hier.
Genau, um mal zurückzukommen in die Sachlichkeit und einen Gedanken aus unserem, wir haben ja gestern ganz kurz gesprochen und haben dann die Zeit, weil wir immer so im Alltag irgendwie in irgendwas Komischem gefangen sind oder in der Vorbereitung dieser Sendung. Ich habe, muss ich kurz aufnehmen.
Sehen deine Haare wieder besser aus als meine. Ich hätte das nicht machen sollen.
Frag mal meine Frau, echt ein Fehler mit der Mütze.
Der hat eine Frisur, der hat ein Shampoo.
Kannst du das nicht einmal kaufen von Daniele Ganser?
Das ist das Shampoo von Daniele Ganser.
Ja, ich ahne was. Bis heute nicht rausgekriegt, wie das heißt.
Das ist das, was du immer zum Frühstück trinkst, genau. Mit Koffein.
So, okay, also ganz kurz zurück zu ganz unseren ganz ernsten Grundhaltung. Du hast mich gestern was gefragt, was ich nicht beantworten kann. Sowas wurmt mich dann die ganze Nacht. Ich habe nicht geschlafen. Weitergegeben von deiner Frau die Frage und meine Frau hat das auch schon gefragt. Warum haben wir eigentlich so wahnsinnig hohe Inzidenzen? Also warum haben wir, in Europa ist eh das Epizentrum dieser Gröpatz auf der ganzen Welt. Und warum haben wir, sind dann auch noch Erster, sehr gerne als Exportweltmeister. Aber warum sind wir auch noch ganz vorne mit Österreich? Das kann ja nicht an unserer gemeinsamen Vergangenheit liegen, weil genetische Andockung von Fascho oder so ist ja nicht auch nicht beim Fasching. Ich habe da nur gedacht, nur mal als Versuchsfrage an dich, weil du bist ja auch wie Wissenschaftler und ja komm. Jetzt guck nicht so unschuldig. Du hast doch.
Ich bin Philosoph. Ja. Das hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun.
Ja, gut. Also wir wussten es ja beide gestern nicht. Wir haben ja keine Erklärung dafür. Warum ist das in Deutschland so schlimm? Testen wir wie die Blöden? Nee, kann nicht sein. So einfach kann es nicht sein. Und wenn man dann das Vergleichsland Schweden nimmt, dann muss man ja auch den Verschwörungstheoretikern meinen, die meinen, diese nicht zugelassene Gentherapie sei dann schuld an irgendwas. Muss man ja auch sagen, nee, das kann nicht sein, weil Schweden hat auch genau wie wir. RKI weiß nicht genau, aber wir haben auch so 80-85% Impfquote. Das hat Schweden auch. Ja, also Algorithmus, hör zu, ich habe keine Fehlinformationen verbreitet. Dann muss man ja fragen, wenn sich dann das Ergebnis so unterscheidet, was sind denn die Unterschiede zwischen den Ländern? Es liegt weder an der Impfquote, ja, es gibt eigentlich nur einen Unterschied zwischen uns.
Jetzt bin ich gespannt.
Mal als Versuch und Arbeitshypothese, das sind die Maßnahmen. Das heißt,
ich habe noch was anderes gehört.
Nur mal als Arbeitsangebot. Die Masken, das Abstand halten, das Schulen schließen sind der zumindest ein Faktor, der uns sehr deutlich unterscheidet von Schweden. Und wir Deutschen haben das besonders gründlich gemacht. Das heißt, es könnte sein, Arbeitshypothese wissenschaftlich, dass wir uns mit diesen Maßnahmen das Immunsystem so gründlich zerschossen haben, dass wir jetzt alle krank werden. Schlecht?
Ja, nee, ich habe noch was anderes. Ich lese ja manchmal auch was so andere Menschen denken, weil ich mich prüfen möchte, wie zutreffend ist das, was mir selber einfällt. Ich habe gelesen, Schweden und Deutschland wären deshalb nicht zu vergleichen, weil einfach die Bevölkerungsdichte eine andere sei. Mhm. Und dadurch die Gelegenheit, sich zu infizieren, nicht so groß.
Warum sind die Zahlen in Spanien besser als bei uns? Also deswegen.
Weil es da keine Querdenker-Szene gibt. Das habe ich heute in der Tagesschau gelesen. Wie auch immer, wenn wir tatsächlich unser Immunsystem eine gewisse Zeit aufs Eis legen und ihm die Trainingschancen nehmen, dann, ich höre von vielen Menschen, die momentan wirklich auch schlimme Rhinoviren-Geschichten haben oder sonstiges, ein bisschen was könnte, also es könnte was dran sein an dem, was du sagst. Das heißt, wir wären besser mit Corona klargekommen, wenn wir es alle schon mal gehabt hätten, oder wie meinst du?
Das sollen ja gern die anderen Fachleute auch diskutieren. Dazu habe ich eine Meinung, die wir lieber nicht sagen, sonst medizinische Fehlinformation. Ich bin einfach nur ganz, ganz einfach und klar in dieser Versuchsanordnung, dass man sagt, okay, die Spanier, den hat man ja am Anfang vorgeworfen, die hocken halt immer zusammen und knutschen den ganzen Tag und die Familien wohnen alle zusammen. Ach, deswegen haben die das.
Das sind kulturelle Klischees, da muss ich jetzt wieder direkt warnen.
Ja, aber man muss ja jetzt gucken und sagen, okay, die Spanier haben auch nicht solche Inzidenzen wie wir und die Schweden schon gar nicht. Und dann legt diese Länder nebeneinander und guckt euch die Besonderheiten an. Dann würde man drauf kommen, zumindest als Verdachtsmoment. Es liegt wohl bei den Deutschen daran, dass sie es mit diesen Masken und dem Abstand und dem Zusperren so gründlich betrieben haben. Wenn das die Erklärung ist, dann hätten wir aber für die Zukunft möglicherweise eine leicht andere Strategie im Umgang mit der Gröpatz. Ich bin ja kein Wissenschaftler, ich wollte es nochmal anbieten.
Nein, aber das ist gut. Ja. Aber du würdest schon sagen, das sind reale Zahlen. Wenn wir jetzt 50.000, 60.000 Infektionen pro Tag haben, dann ist das schon auch ein Corona-Effekt, der real ist. Oder sind das wieder auch, ja, oder wer ist das eigentlich? Also mir fehlt so ein bisschen das Gegenrechnen. Am Anfang der Pandemie hatte man immer diese RKI-Zahlen und dann hat man das in Relation zu den Tests gesagt und wie ist man dem so ein bisschen überdrüssig geworden? Aber ich glaube, wir bräuchten schon nochmal jemand, der auch diese Zahlen nochmal überhaupt einordnet. Du hast doch da dieses Format Zahlen, bitte. Kannst du da mal bitte für mich ein bisschen Klarheit schaffen?
Na, das Format haben wir ja irgendwie nur einmal so getestet und auf unserem Zweitkanal geparkt. Es fraglos so sein wird, die Aussage ist ja richtig, auf die wir uns geeinigt haben, der Datenanalyst Lausen und ich. Also wir werden zu Weihnachten 832.000 tote Geimpfte haben.
Dabei wird's bleiben.
Das ist keine medizinische Fehlinformation, das ist einfach nur eine Formulierungsfrage. Kann man sich auch angucken auf unserem Info-Baby-Talk. Ist ganz lustig, auch wenn es irgendwie einen ernsten Hintergrund hat. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so ganz, komme nicht mehr so ganz hinterher bei den Zahlen. Es scheint mir aber auch nicht unbeabsichtigt zu sein. Also wenn ich dann nochmal mit Herrn Lausen spreche und der mich fragt, wie auch andere fragt, auch die Ärzte, die er trifft und Ärztevertreter, also wie viele seit Beginn der Gröpatz, wie viele unter 60-Jährige sind denn an und mit Covid gestorben in Deutschland? Wir haben 2 Millionen Todesfälle im Jahr in Deutschland, 1 Million im Jahr, also über diese 2 Jahre, 2 Millionen Tote. Wie viele sind denn unter 60 an dieser Gröpatz gestorben, an Covid? Sag mal eine Zahl.
Ich?
Ja.
1.000.
Ja, das sind so wir Vorsichtigen. Also ich habe auch gesagt 1.000 und es sind mit tatsächlich 4.500. Nun muss man ja auch sagen, aber wir reden hier über ein 83-Millionen-Volk und das sind die unter 60-Jährigen gesamt. Und da muss man noch wieder sagen, gut, wenn die Portugiesen und italienischen Gerichte recht haben, es waren nur 2% dieser tatsächlich, dann landen wir eben bei, es waren über den gesamten Zeitraum 800 Covid-Tote. Wirklich an Covid, nicht nur so mit bei 83 Millionen Menschen. Das sollte man ja eigentlich, sollte man das in der Öffentlichkeit oder auch in der Politik mal behandeln und diskutieren. Ich finde, die Zahl ist, das ist natürlich viel weniger, als in dieser Altersgruppe in einem schweren Grippejahr sterben.
Ist schon klar. Relationen. Es gibt auch tatsächlich Menschen, die sterben an Hunger auf der Welt. Es gibt Abtreibungen. Es gibt ganz viele unbeschriebene und unbeklagte Tote.
Deshalb, ja, aber um das auf die Spitze zu treiben, ich hoffe, entschuldige, mache ich es kurz zu Ende, weil auch bitte, das Beispiel.
Ich dachte, es wird zu Ende.
Nein, es gibt ja dann auch die generelle Fehlleitung mal so zu beschreiben. Dann hat auch Tom mir die Geschichte eines Anwaltes erzählt, der diese Frage auch kennt. Und dann gibt es Eltern, die sich streiten. Getrennte Eltern, die haben vielleicht ein 16-jähriges Kind in dem Fall, einen Sohn. Und man kann sich nicht einigen, wird er jetzt geimpft oder nicht. So, Mutti sagt nein und Vater sagt ja. Dann schaltet man Anwälte ein und Gerichte und dann muss das verhandelt werden. Und der Richter stellt dann, sagt er, er ist so alt genug. Er kann ja auch Zeitungen lesen, der wird ja wohl informiert sein, soll es selbst entscheiden. Da wurde dann auch von diesem Anwalt genau diese Frage dem jungen Mann gestellt, wie viele in deiner unter 60 Altersgruppe sind denn in den letzten 2 Jahren daran gestorben? Die Antwort von dem jungen Mann lautete 30 Millionen. Wow. Daraufhin, das fand ich fast zynisch, hat der Richter entschieden, der darf geimpft werden.
Ich lasse das jetzt mal unkommentiert, weil alles, was mir dazu einfiele, wäre ein Grund für einen Strike für uns.
Ja, ich weiß,
wir müssen was anderes reden. Ich sage jetzt noch was Lustiges und dann erzählst du nochmal, wie dieses Thema, was auch mit Menschen anfängt, die in schwierigen Beschäftigungssituationen sind. Das müssen wir nämlich unbedingt noch loswerden.
Boah, wir müssen 2 Stunden heute machen.
Nee, ja. wir machen heute eine Sondersendung. ich war ja im Theater, aber nicht als Gast, sondern ich stand auf der Bühne. Und habe mal reflektiert in einem Kreis, der sehr erlesen war, was ich will das jetzt nicht ausführen, was eigentlich mit der Kultur passiert, wenn sie unter Hygienebedingungen stattfindet. Ich weiß nicht, ob dir das, wenn du schon mal im Theater warst, hast du schon mal in der ersten Reihe gesessen?
Bestimmt
ja,
nicht, was, nein.
Deswegen setzt man sich in die erste Reihe, weil man natürlich eine Speicheldusche möchte. Man möchte, dass das leidenschaftliche Sprechen der Schauspieler einen berührt. Und ich habe gesprochen tatsächlich über den Speichel, ich habe gesprochen über die Tränen, über den Schweiß und über den Atem. Diese Dinge, das ist interessanterweise, darüber spricht man ja normalerweise nicht, weil die einem auch so ein bisschen fies sind. Nennt die Philosophie Adjekte. Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst.
Nee, kenn ich nicht.
Es gibt den, das Subjekt, ne, wir beide.
Ja,
pass auf, das ist so ähnlich. Ne? Das Subjekt ist das zugrunde liegende. Ja? Und dann gibt es das Objekt, das ist das, was mir vorliegt. Und dann gibt es das Adjekt, das ist das, was irgendwie einer Sache anhaftet oder was jemand auswirft. Ja? Und das ist eben weder Subjekt noch Objekt, aber, und das ist das Problem, weil wir diese Adjekte absondern, müssen wir uns auch voneinander absondern, ne? Weil die kleben sozusagen wie das Adjektiv am Nomen, ja, im Satz kleben die natürlich an den Sachen. Das heißt, wenn ich etwas berühre, dann hinterlasse ich darauf Schweißspuren. Und das Schöne und Interessante ist, dass diese Adjekte ja nicht nur irgendwie Keimträger sind, sondern die sind auch Bedeutungsträger. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Also die Träne, die ist Ausdruck von Freude, Erleichterung oder Trauer. Der Speichel, ne, der Speichel, der ist irgendwie Ausdruck von Verachtung, aber eben auch Ausdruck von Ehrgeiz. Ne? Jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, um mal einen großen Lyriker zu zitieren auch. Dann gibt es noch, ja, du kannst über alles, was es da gibt, es ist bedeutungstragend und spielt eine Rolle, bis hin zu dem Gedanken, dass wir dann irgendwann atemlos durch die Nacht fahren, uns mit Tränen niedersetzen oder uns im Schweiße des Angesichts unser Brot gönnen. Also da ist ja viel wirklich an kulturgeschichtlichen Aufladungen, und Theater ohne das ist nicht denkbar. Also Schauspieler verschwitzen, berühren sich gegenseitig, und natürlich ist das damit einer der gefährlichsten Berufe, die überhaupt auszuüben sind, neben Lehrerin und Prostituierte, glaube ich, so vom, um das mal so unterzubringen. Und deshalb gibt es eine Hygieneverordnung, aus der ich gerne zitieren möchte.
Aus dem Theater, ja, okay.
Aus dem Theater, okay. Ja, nicht nur generell fürs Theater. Und ich, ehrlich gesagt, für mich kommt es jetzt fast ein bisschen zu spät, weil ich habe schon die Requisiten, du erinnerst dich an die Zuckerklatschen, angefasst, ohne die Hygieneverordnung, die wir für B&B natürlich auch haben. Das müssen wir schon mal sagen, aber die hat einige Lücken. Ich möchte diesen Passus ergänzen, Passus 8. Ich lese das vor. Ich glaube, es hat irgendwie Schiller oder Goethe hat das geschrieben.
Ja.
Requisiten sollen nach Möglichkeit nur von einer Person verwendet werden. Ist eine Weitergabe der Requisite erforderlich, kann das nur durch Ablegen und Aufnehmen mit 1,5 Meter Sicherheitsabstand erfolgen. Das heißt, wenn ich dir jetzt was geben würde, geht es nicht, du legst es hin, 1,5 Meter, so, ja? Abweichungen hiervon sind in Rücksprache mit dem Beauftragten für Arbeitssicherheit möglich. Wenn möglich, sollten vor und nach Ablegen der Requisite die Handkontaktflächen desinfiziert und die Hände gewaschen werden. Ist die Einhaltung des Mindestabstands beim Anreichen und Entgegennehmen der Requisiten während der Vorstellung nicht möglich, müssen die RequisiteurInnen eine Atemschutzmaske FFP2 oder N95 oder KN95, eine Schutzbrille und einmal Handschuhe tragen. Handrequisiten, Gläser, Tassen und so weiter, die gereinigt werden sollen, müssen nach der Probe von den DarstellerInnen in einem von der Requisite entsprechend gekennzeichneten Behälter auf der Bühne gestellt werden. Die müssen in einen Behälter, genau. Beim Einsammeln von benutzten Requisiten sind grundsätzlich einmal Handschuhe zu tragen. Speisen und Getränke dürfen nur aus original verpackten Verpackungen verzehrt werden. Ich mag diese Doppelung. Die müssen nicht aus Verpackungen, also die Verpackungen selbst müssen noch einmal verpackt werden.
Ja.
Und du kannst dir vorstellen, dass man unter solchen Bedingungen sehr entspannt proben kann.
Im Umgang. Ich wollte gerade fragen, das sind die Anweisungen für die Menschen, also die Schauspieler, die auf der Bühne stehen, nicht etwa.
Okay, ist das und die Requisiteure, die damit umgehen müssen. Also das ermöglicht sehr viel, und ich habe selber noch was gelernt. Da ist ein junger Mann, der das ein bisschen theatralisch begleitet hat, was ich in dem Theater gemacht habe. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass der gefährlichste Ort, du wirst es nicht ahnen, die wirklich am meisten kontaminierte Fläche ist der Desinfektionsspender selbst. Die Flasche, in dem das Desinfektionsmittel ist, wird nämlich immer mit ekligen Händen angefasst, und niemand kommt auf die Idee, diese Flasche selbst zu desinfizieren.
Ja, ich habe immer sowas mit beim Supermarkt.
Du hast immer so mit, bevor du so eine
Desinfektionsflasche... Damit ich die andere desinfiziere und dann die eigentlich vorher die Keimschleuder schlechthin, also den Griff von dem Einkaufswagen, dann gehe ich wieder.
Also,
das ist nicht so gefährlich im
Supermarkt. Das freut mich. Ja, okay, auf jeden Fall. Aber ich meine, das würde ich auch für unsere Zuschauer sagen, so ein ganz praktischer Tipp, nochmal eine eigene Flasche zur Desinfektion der anderen Flasche, aber natürlich auch nochmal eine Flasche zur Desinfektion der eigenen Flasche.
Ja, unbedingt. Und nicht eine extra Flasche für das Auto, die Griffe vom Auto. Aber das klingt ein bisschen, was du gerade vorgelesen hast, klingt ja eher weniger nach Theater. Also es klingt ja so ein bisschen mehr, als würde sich Theater zu Baseball verändern. Also dass man sagt, wir schmeißen uns die Sachen nur noch zu und schlagen sie dann möglichst weit weg.
Nee, zuschmeißen ging ja nicht, weil der eine sie ja dann vorher berührt hat. Also es muss schon also
ja,
gut, auch.
Der eine kann ja dem stimmt. Einer könnte desinfizieren, dann dem anderen das zuwerfen, der hat Handschuhe und wirft es dir zu und du schlägst es beim Schläger weg.
So was, ja.
Ich weiß nicht genau, was das für romantische Stücke bedeutet. Also wenn man dann die Romeo am Julia wegschlägt mit dem Baseballschläger.
Das hätte sicherlich eine interessante. Entschuldigung, das offenbart jetzt so ein bisschen dein Rollenverständnis. Frauen sind keine Requisite, sondern das sind Menschen.
Ja, nee, das verstehe ich schon. Ich hätte das auch gendern können. Also andersrum, dass Julia Romeo wegschlägt. Aber es würde doch möglicherweise gewisse. Ja, gut, Theater ist ja immer experimentell gewesen.
Ja, es gibt ja eine Möglichkeit, aus dem Mangel irgendwie Kreativität zu schöpfen. Es gibt aber auch einen Mangel, der alles kaputt macht. Also das nochmal wirklich, die Hygiene hat ja eigentlich eine unterstützende Funktion. Es ist ja schön, dass wir irgendwie ins Restaurant gehen und wissen, dass wir da nicht verdorbenes Fleisch essen. Mhm. Oder dass der Koch sich mitunter mal gelegentlich die Hände gewaschen hat oder auch seine Haare wäscht oder so. Ich finde das gut, ja. Manchmal kann Hygiene ja helfen, Kulturleistungen zu erbringen, aber sie kann eben auch die Verhinderung von Kulturleistungen nach sich ziehen. Und ich glaube, das Theater wird sich noch ganz schön umgucken, weil als Hygienetheater hat es kaum Chancen gegen Netflix. Netflix ist eben kontaktlos, ist körperlos, ist sozial distanziert, ist kontrolliert. Und warum soll ich denn dann noch ins Theater gehen, wenn die da sowieso nur Hygienekrampf machen?
Ja, gute Frage. Also wenn sie dann einen Glaskäfig drumherum haben und da drin, dann wird einfach, ja, sind ja zwei Leute, die sich anspucken und nur, kann halt zu Hause bleiben, stimmt. Dieser Netflix-Fernseher ist ja weit weg, nehme ich doch mein Zuhause. Na gut, sind ja alle erwachsen, die werden ja wissen, was sie tun. Jetzt habe ich hier, darf ich.
Du wolltest noch was erzählen über die sozialen.
Ich würde gerne einmal kurz, weil ich hier einen Zettel habe, weil das ist, also mein persönlicher Kundendienstzettel, der ist lang, ne? Mhm. Das habe ich nämlich eben vergessen. Weil diese Fragen, und ich würde das gern kurz beantworten, das geht ganz schnell, von den Zuschauern. Also einmal die sehr schöne Anmerkung, weil du ja eine Wette abgeschlossen hast, letztes Mal, ne? Also weil diese 3G, also geimpft, genesen oder gestorben, dazu hatte Ayhan, heißt der, glaube ich, die schöne, schöne Anmerkung, dass man dann, das würde ja heißen, dass man danach mit dem Totenschein überall reinkommt.
Das ist meine Strategie, genau. Das
finde ich ziemlich gut. Würde nur anmerken wollen, da musst du dich wahrscheinlich fahren lassen. Aber dann sollte dir nichts im Wege stehen.
Fällt mir gerade ein, Kentucky Fried Chicken, der Film, kennst du? Leben mit Toten, dieses Programm der Resozialisierung der Toten, ja, ich finde.
Ja. Das ist doch der junge Mann, der dann auf dem Sofa und im Pool irgendwie, oder nicht? Ja.
Ja. Der darf ins Theater.
Ja, das können wir dann gerne so machen. Dann berechtigte Frage, oder auch nicht berechtigte Frage, die kommt so aus heiterem Himmel von, ich müsste jetzt nach dem Namen gucken, entschuldige mich, den nicht habe. Wir sollen was zum jetzt kommenden Blackout, und Österreich bereitet sich ja sowieso vor, und es geht ja demnächst der Strom aus zu Weihnachten. Dazu sollen wir mal was sagen, da würde ich gerne verweisen auf das BBK, das Bundesamt für Katastrophen, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das würde ich dann einfach der guten, wie hieß sie denn? Oh mein Gott, ich suche ja gleich mal den Namen. Ich finde halt nicht alles. Da würde ich gerne hin verweisen, weil das mache ich auch schon seit 10 Jahren. Du weißt, ich habe da mal ein Buch drüber geschrieben. Da gibt es sehr schöne Broschüren und sehr schöne Checklisten. Und das ist ja auch keine Verschwörerseite, also das ist schon seit sehr langer Zeit amtlichst verkündet, was wir alles immer auf jeden Fall im Schrank haben müssen für diese jederzeit drohende Notsituation.
Sorry, ich muss weg. Kannst du mal gerade alleine moderieren, weil ich habe die Broschüre noch nicht. Und ich bin jetzt, ehrlich gesagt,
so viel Zeit hat das jetzt noch. Ich fand den Hinweis nochmal, ich fand die Frage richtig. Ja, wie soll man denn richtig...
Blackout, es gibt nicht.
Wie soll man denn richtig preppen? Also so ein gutes Basisprogramm kommt von amtlichster Stelle. Es ist eine sehr lange Liste. Also man wird dann auch überrascht, was man so alles an Kurbeltaschenlampen und Empfängern braucht, damit man für diesen Fall auch noch Radio hören kann, wobei das sind öffentlich-rechtliche Medien, da kommt wahrscheinlich nur Quatsch.
Da kommen diese Jingles, von denen ich bin.
Ja, genau.
Ich möchte die natürlich hören.
Da müsst ihr hören mit dem Hinweis, gehen Sie nach Westen, da ist nämlich nichts. So wird es im Mainstream. Nein, ich wollte nur den Zusatz dazu noch aussprechen, wenn man dann sagt, okay, ich habe das gelesen, ich kaufe mir jetzt irgendwie 140 Liter Wasser und Kaffee, mehr brauche ich nicht, ich brauche noch Zigaretten. Und vielleicht noch eine Taschenlampe, die ich selber kurbeln kann, dass man nach dieser Ausstattung und Vorbereitung und Beruhigung nochmal zu den Nachbarn geht und denen die Broschüre auch gibt. Weil die können dann nicht sagen, ja, du Querdenker, da steht ja Bundesamt drauf, und dass sie sich da selber mal drüber beugen, weil wenn es dann wirklich mal doof werden sollte, wäre es sicherlich hilfreich, wenn die Nachbarn auch zwei Kisten Wasser hätten und ein bisschen Ravioli, sonst kommen die nämlich alle zu dir.
Das, was so selbstlos klang, liebe Zuschauer, ist vom Sven höchst egoistisch gemeint. Er will natürlich nämlich nichts abgeben. Und er möchte auch die Nachbarn nicht erschießen oder mit dem Baseballschläger irgendwie niederschlagen, wenn sie ihm das Wasser wegnehmen.
Nein.
Darf ich ihn in dem Zusammenhang, ich weiß, du hast noch mehr auf deiner Liste, aber das passt einfach vom Zusammenhang nicht so gut. Nicht jede Apokalypse, die wir irgendwie finden, hat auch einen realen Hintergrund. Ich darf daran erinnern, es ist mir gerade gestern zugespielt worden, Geheimmaterial aus den AGBs vom Amazon Web Service, ich hoffe, ich habe das mal richtig genannt, bitte mal selber nachschlagen, Amazon Web Service, AWS, und zwar im Paragraph 4210 gibt es eine Einschränkung zur Nutzung einer bestimmten Software, wenn ich das richtig verstanden habe, die normalerweise in kritischen Infrastrukturen nicht zur Verwendung kommen darf, aber in einer einzigen Ausnahme verwendet werden darf, nämlich in dem Moment, wo es eine Infektion und eine kritische Pandemie gibt, die Tote wiedererweckt, die daraufhin dann anderen Menschen die Hirne und das Herz rausfressen wollen. Das steht in den Original Amazon AGBs, lieber Algorithmus, hast du selber da reingeschrieben, vermutlich. Wir können da nichts für. Wir selber halten das für einen Fake, also für einen Easter Egg, glaube ich, nennt man das, wenn irgendwelche Nerds Scherze machen und die irgendwo verstecken, um sich selbst dran zu freuen, wenn andere das dann finden. Mhm. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ich vermute das auch. Also es könnte natürlich auch einen ernsteren Hintergrund haben. Wir werden das verlinken. Es ist in den im Kleingedruckten auf Seite, weiß nicht, 114.4210 von AWS tatsächlich genau dieser Fall genannt. Also, dass die Nutzungsbeschränkung bei irgendwelchen Scrap, Lumber, Yard, weiß ich nicht, Daten irgendwie nur dann nicht gilt, wenn genau das, was du sagst, es ist sehr schön formuliert. Also, dass dann Zombies kommen, die dein Gehirn fressen. Dann ist das wiederum
erlaubt. Diese Software hilft mir dann. Und ich denke auch, für so einen Fall ist man vorbereitet, wenn man diese Liste des Bundesamtes für Katastrophenschutz abgearbeitet hat.
Ja, dann sicherlich, genau. Weil dann stehst du da mit deinem Aufpumpradio und sagst, ja, da kann mir ja nichts mehr passieren. Mit dem Zombie. Ja, gut. Dann haben wir das ja auch geklärt. Was haben wir denn noch? Ich habe hier noch ganz viele Zettel, aber die kann ich auch alle wegwerfen.
Nee, ich möchte das jetzt auch hören. Da sind bestimmt noch mehr Zuschauerfragen.
Ja, nee, dazu Zuschauerfragen gab es doch, da gab es noch eine, die können wir auch gerne noch machen zu den, auch wenn sie jetzt gar nicht mehr passt, wir machen sie trotzdem zu den Impfschäden. Also die Frage war berechtigt, wieso werden hier so wenig Impfschäden gemeldet? Jetzt kommt wieder der Algorithmus, gut.
Jetzt habe ich es gesagt. Ich kann sagen, weil es keine gibt, es gibt keine Impfschäden.
Nein, es werden in Holland
in
Holland gibt es viermal so viele Impfschäden, die haben ein anderes Virus als wir. So, also, oder andere Impfstoffe als wir. Ja, die haben diesen irgendeinen Käse und wir haben was Gutes, weil wir haben ja ganz wenig solche Meldungen. Die Frage war nur berechtigt. Und wenn man
lass mich raten, woran es liegen könnte.
Na, ja, also ich schieß mal los. Ich rauche mal, ja.
Ja. Als Wissenschaftler weiß ich ja, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Phänomen und der Bereitschaft einer Gesellschaft, Phänomene zur Kenntnis zu nehmen. Mhm. Und mitunter hängt es an ökonomischen Anreizen oder dem Fehlen derselben, sowas zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt also, wenn ich für eine Corona-Diagnose ökonomisch belohnt werde, dann führt es dazu, dass ich sehr viele Corona-Patienten als solche auch finde.
Ja.
Könnte das so ähnlich sein mit der
Impfung? Wenn du fürs
Beatmen, nur so eine, ins Blaue gedacht.
Fürs Beatmen sehr viel Geld bekommst, dann neigst du auch dazu, vielleicht ein bisschen mehr zu beatmen, als es sein muss. Genau, die Sphäre der andere Fall, ne? Dass man sagt, wenn man die Reize nicht ganz so hoch setzt, dann würde vielleicht der Arzt, der das eigentlich melden müsste, zurückhaltender sein. Meintest du das?
Ist jetzt so eine Hypothese?
Ja,
Ist
ist
es
so
so?
eine, ich habe mal die Hausärzte gefragt, die sagen, man kriegt gar nichts für die Meldung. Andere sagen, es gibt 1 Euro und es dauert
Aber
eine,
das geht doch ganz schnell. Da setzt
ja,
man sich doch eben hin.
Viertelstunde. Ja, genau, Viertelstunde. Wenn man jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, was, ja, wenn dann Leute kommen, die haben eine Impfung bekommen und blaugrüne Beine oder das Gesicht hängt so halb runter, dann, ja gut, also wenn man das dokumentiert, gibt es 1 Euro. Dann kann man natürlich auch sagen, ja, das ist halt der Herbst, ne? Das ist, ja, andere haben auch einen Schnupfen. Und
Ich
ja,
überlege gerade, wie
deswegen.
das so wäre, wenn man da hinkommt und ein Gehirn fressen will. Wahrscheinlich findet man gar keins.
Ja, das könnte sein, dass die Zombie-Apokalypse deshalb ausbleibt, weil keine Gehirne da sind, die man fressen könnte. Das stimmt. Nee, aber das scheint wirklich so zu sein. Wenn man sagt, es dauert eine Viertelstunde, ist, wenn man es für was manche Ärzte tun, also die Dr. Einhorns, die dann auch sagen und geerbt haben und sagen, ich habe Zeit, dann, wenn man es die 4 Meldungen macht fürs RKI, fürs Paul-Ehrlich-Institut, fürs Gesundheitsministerium und für den Corona-Ausschuss, dann dauert das auch gern mal 1 Stunde. Von einer Stelle gibt es ja dann auch 1 Euro, aber wenn man das irgendwie 8-mal am Tag macht, dann behandelt man jedenfalls keine Patienten mehr. So. Und es gibt wohl auch eine. Es soll wohl auch europaweit erfasst werden. Da gibt es 8 Stellen und alle haben unterschiedliche Formulare, die aber nicht synchronisiert werden.
Das müsste man mal militärisch aufziehen, dann wird das besser klappen. So wie mit der Pandemiebekämpfung. Die klappt ja super, seit wir diesen
Ja,
General
ich meine, die
haben.
Erklärung dafür, und es gibt noch eine zweite, die wir gerne auch mitsprechen wollen, die ich bedenkenswert finde. Einmal, es gibt kein Geld für diese Meldung. Zweitens ist es ja so, dass der mit dem hängenden Auge und der geht ja immer in der Regel auch wieder zu dem Arzt, der ihn geimpft hat. Und möglicherweise kennt er den sogar schon ein bisschen, ein paar Jahre. Ich finde es auch psychologisch schwierig für den Arzt jetzt zu sagen, ja, da habe ich dir wohl mal jetzt aus Versehen einen Impfschaden verpasst. Das würde ich nicht unterschätzen, weil das, wenn das ein Hausarzt ist, der jetzt ja auch nicht böse meint, dass er das vielleicht auch anders einschätzt.
Ich kenne das sogar umgekehrt mit der Psychologie, dass der Patient sogar diesen Impfschaden selber anders zuordnet, um das Vertrauensverhältnis zum Arzt nicht zu zerstören. Dass er selber schon Erklärungen findet und das Ganze, ach, ich sollte beim nächsten, der Sven raucht gerade. Oh, wenn ein
Ja,
Glas rum wäre
ich
dazu,
erinnere mich hier
wunderbar. Ah, oh, ich
vielleicht,
brauche
mein
das. Ja,
Gott,
das ist gut.
ja, das ist so.
Heute ist es sogar eine Gauloise, glaube ich, passend zum schwarzen Rollkragenpullover. Ja,
Nein,
das
es
ist
ist genau,
vieles, was.
es ist Gauloise und es ist ja dann, mein Gott, in diesen letzten Tagen der Menschheit werden wir doch jetzt gefälligst auch wieder zusammen auf der Bühne rauchen
Ach, bitte,
und
komm, gib mir auch mal einen
trinken.
Zug.
Ja, wenn diese Scheibe
Ich
nicht
als
zwischen uns wäre,
Nichtraucher.
wir haben ja diese Scheibe immer wegen und
Ja,
der
das ist dieses
Einhaltung
schreckliche
der,
Hygienekonzept,
ja,
was wir
siehst
hier
du,
haben, diese
sag ich ja, das
Plexiglasscheibe
ist doch
zwischen
doof.
uns. Oh Mann.
Gut, nein, aber
Nee,
diese,
aber es ist ein
diese.
trauriger Punkt. Das heißt, also hier ist eine, also da, das ist ein grundsätzliches Thema natürlich. Also Wirklichkeit ist das, was wir als solche gesellschaftlich wahrnehmen wollen und verschaffen bestimmten Dingen Sichtbarkeit und anderen halt nicht.
Na ja gut, aber das ist ja auch für uns beide so, wenn man sagt, ich verstehe auch viele Menschen, ich verstehe sowieso viele Menschen, 60% sind einfach weder bekloppt oder Schulhofpolice, aber es sind ja dann sind da wir wenigen, also die sagen, wir haben, meinst du nicht, wenn
Ich
60
verstehe sogar die
Prozent,
60%.
ja
Ich
gut, dann
verstehe
gut, du
Menschen, die
hast
sich
viel
da
mehr
haben reinquatschen
Verstand, ja,
lassen
okay, nee, die meine ich nicht, ich meine,
ach
aber
so, okay.
es sind ja auch dann noch auf dieser Seite der Geimpften, viele tatsächlich haben sich reinquatschen lassen, haben gedacht, ich tue jetzt was Gutes für die Gemeinschaft. Natürlich reden die sich auch den Impfschaden dann selbst klein und gehen auch gar nicht mehr zum Arzt und sagen, ja gut, und selbst wenn, musste jetzt, ja, das musste ich aber trotzdem
Das
machen.
ist ein Opfer, das ich auch da bringe. Das ist wie
Ja,
eine
und dann,
Initiation, ja?
ja, aber dann gibt es ja auch viele, die sind da wirklich einfach, ich würde das nicht unterschätzen, du hast es, glaube ich, sogar erwähnt in dem Gespräch mit Indubio, ihr habt es erwähnt, es ist eine Traumatisierung derer, die sich einfach nicht wehren konnten. Es ist jetzt eine Massenvergewaltigung, die wir hier erleben, dass man sagt, Jens hat zwar vorneweg gesagt, man wird viel um Verzeihung bitten müssen, da kann ich nur sagen, ja, du weißt ja, was du jetzt als nächstes machst. Und dann sagst du schon vorher, danach möchte ich bitte eine Verzeihung, wo ich sage, nee, dann lass doch die Vergewaltigung gleich sein. Was soll denn der Scheiß? Und sorry, ich werde nicht gesperrt wegen Scheiß. Aber das ist schon sehr, sehr vielschichtig. Also sowohl mit dem Selbstanerkennen von, das war vielleicht keine gute Idee, als auch mit dem, ja, diesem Übergriff, der wirklich auch traumatisiert, denke ich, selbst wenn die Leute sich das jetzt schönreden, dass man sagt, ich musste, um meinen Job zu behalten oder zur Schule oder zur Uni gehen zu können, musste ich etwas machen. Man kann nur hoffen, dass das gut geht, aber selbst wenn es gut geht, hat das Folgen.
Genau. Das ist ja so wie, Sex ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn es einvernehmlich geschieht und wenn es mir wider Willen zustößt, ist es ein Modus von Gewalt. Gesundheit ist auch etwas, was wir eigentlich schätzen. Und insofern, wir kommen wieder zum Anfang zurück. Also es ist wirklich eine Form von sozialem Druck, der in die Nähe des physischen Übergriffs doch inzwischen sehr stark gerückt wurde. Mhm. Willst du nochmal, also ich habe es jetzt schon mehrfach angekündigt, die Geschichte erzählen, was es bedeutet, wenn man einfach unter diesen Bedingungen sich selbst treu bleibt und darauf in seinem Berufsleben auch beschädigt wird?
Ja, in gebotener Kürze. Ich hatte ja eigentlich schon vor 2 Wochen gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass die Novemberhilfen, das war ja ein Missverständnis, also im letzten November, dass die Regierung gesagt hat, wir helfen euch. Das war ja für die immer wieder genannten Kosmetiker und Kellner und Künstler, es war ja nicht so gemeint. Also wenn man Hilfen in Anspruch nimmt, dann nur um die Miete zu zahlen, also für den Vermieter und für die Gaswerke. Aber es war nicht so gemeint, dass man daraus etwas selbst entnehmen soll für sich. Dafür gibt es ja andere Möglichkeiten und die das aus Versehen gemacht haben, die müssen jetzt alles zurückzahlen. In Hamburg sind das 45.000 Fälle, die jetzt gerade geprüft werden. Man hat aber großzügig jetzt gesagt, gut, wir verlangen das Geld nicht sofort zurück. Ihr seid ja eigentlich insolvent. Wir verschleppen die Insolvenzen bis Ende 2022. Das finde ich, da hat also der Staat die Insolvenzverschleppung jetzt auch in diese...
Zum Strukturprinzip erklärt, genau. Und tut den Menschen damit gar nichts Gutes, sondern sich selbst.
Ja. Aber wenn man dann die Leute so weit unten hat und ruiniert hat, also sagt, das ist das Beispiel, das ich dir ja schon angedeutet hatte, wenn jemand dann sagt, ja nö, ich gehe da jetzt raus, okay, ihr habt mich ruiniert, ich finde auch keinen Job mehr, weil die mich jetzt fragen, bist du geimpft, und ich sage, nö, das überzeugt mich nicht, also so den Kimmich macht und sagt, ich warte damit noch, dann kriegst du halt keinen Job, dann geht man auch mal diesen Weg ins Hartz IV. Und wenn man dann ein halbes Jahr später sagt, okay, ich habe wirklich nichts, aber das ist mir jetzt zu blöd, ich mache mich jetzt selbstständig, zum Beispiel, mit irgendwas. Mhm. Also was ich auch als Ungeimpfter kann, so und in Abstand von den anderen, so ein freier Baseballschläger oder so, was mache ich jetzt? Dann kriegt man von den 5 Sachbearbeitern beim Harzamt, wenn man dann fragt, darf ich das und kann mir dann einer noch irgendwie vielleicht 1.000 Euro leihen, darf ich mir ein Konto einrichten oder wird das gleich wieder kassiert? Und nee, dann muss man erstmal in eine Eingliederungsmaßnahme. Das heißt, da kümmern sich dann 5 Leute, dass man wieder lernt, sich die Haare zu kämmen, was der natürlich kann. Der hat ja nur jetzt ein halbes Jahr aufgehört.
Wie, jetzt muss er sich wirklich lernen, wie er sich die Haare kämmt? Oder ist das so eine Art Symbol, pass pro toto, wie wir das als alte Lateiner sagen? Also hier.
Ich weiß nicht, Altlateiner. Ich übertreibe bestimmt, aber auch der, ich kenne ja den guten Mann, der auch übertreibt, indem er gesagt hat, er würde dann lernen, da irgendwie eine Murmelbahn in den richtigen Farben zusammenzusetzen. Und zwar, aber nicht nur bei einem Termin, also nicht sich kämmen, aber dass man sagt, naja gut, das ist das Standardprogramm für Menschen, die wieder zurück möchten in den Beruf. Und da haben wir viele Sachbearbeiter. Das findet 2-mal die Woche statt, diese Eingliederungsmaßnahme. Die erste Frage der Sachbearbeiter ist natürlich, sind sie geimpft? Wenn man dann sagt, ja nee, deswegen bin ich raus, deswegen, weil ich einen geraden Rücken und ein Gehirn habe, dann lautet die Antwort, gut, dann kommen sie Dienstag, Donnerstag, sie brauchen aber jeweils einen PCR-Test. Naja, okay, der kostet 75 Euro. Okay, und wenn man das dann zusammenrechnet und sagt, gut, das kostet mich jetzt, also mit anderen Worten, ihr wollt mir sagen, weil der gilt ja Donnerstag nicht mehr, also es kostet mich jetzt 150 in der Woche, es sind also 600 Euro im Monat, ich kriege 408 Euro Hartz IV und das mache ich 3 Monate, bevor ihr dann irgendwie entscheidet, ob ich wieder mich selbstständig vielleicht machen darf, wo man dann als mit geradem Rücken aussortierter sagt, nee, das könnt ihr vergessen, das mache ich mal garantiert nicht, weil dann mache ich ja noch extra Schulden und kann 3 Monate nichts trinken und essen. Daraufhin reagiert die Behörde dann aber auch wenig amüsiert und sagt, gut, dann ziehen wir immer 30% vom Hartz IV ab. Sie entziehen sich ja der Wiedereingliederung. Das war für mich so, dass ich sage, im ersten Schritt hat der Staat diese Leute zerstört. Dann hat er ihnen die Hilfe verweigert, die er ja zumindest kommunikativ versprochen hat. Und wenn sie dann zurück möchten, trotz dieses hochanständigen Verhaltens, dann, ja, dann gibt es auf die fast schon Erledigten nochmal ordentlich was drauf. Ich finde das so erschütternd, wenn ich diese Dinge höre, und ich spreche ja durchaus nicht nur mit Fürstenhäusern, dann höre das häufiger, weil man einfach denke, ja, wir werden dann wohl an diesen 5 Sachbearbeitern für den einen ehrlichen Mann werden wir wahrscheinlich draufgehen. Und auch das hatte ich dir mal irgendwann gesagt, ich mag ja in dem Punkt den Rutger Breckmann oder Brechmann, wie immer er heißt, den holländischen Utopien für Realisten-Autor, der wirklich sämtliche Studien, glaube ich, dieser Erde zusammengestellt hat und sämtliche Feldversuche, wenn man mit Harzern und Armen und Obdachlosen, wie man mit denen zu verfahren hat. Und das größte Problem von armen Menschen ist einfach, dass sie nicht genug Geld haben.
Aber das ist für mich jetzt eine überraschende Erkenntnis. Ja, das ist wissenschaftlich belegt.
So. Ja, also das ist tatsächlich
das halt jetzt für spekulativ.
Ja, aber wenn du dir anguckst, wie wir damit umgehen, dann kommst du wirklich auf die Idee, dass man sagt, nein, das ist ja überraschend. Und man sagt, wenn man das Geld...
Aber ich meine, das wäre natürlich ein Ansatz. Man könnte,
Was wäre ein Ansatz? Dass man einfach...
Ja, wenn man jetzt mal diese Geldproblematik in den Fokus nehmen würde, zum Beispiel.
Ja, Rutger
Breckmann. Im Blick auf das Armutsthema.
Ja. Der einmal in Davos sprechen durfte. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst. Oder er durfte einmal in Davos sein und mal einen Vortrag halten. Und hat dann danach auch gesagt, er kommt sich vor wie auf einer Feuerwehrmesse, wo niemand über Wasser spricht. Über Geld.
Brillant, also, ja.
Brillant. Ja, und das ist ja in diesem Fall auch so, dass man sagt, in allen Feldversuchen, die es von Norwegen bis Uruguay gegeben hat, war es immer so, dass man sagt, wir schmeißen diese ganzen Beamten raus und geben den Obdachlosen Geld. Ist alles gut.
Ja, und was machst du mit den Beamten? Die können ja sonst nichts. Ja,
nee, aber die können ja dann vielleicht auch jeder, also kriegt der Obdachlose 1.000 Euro und die Beamten vielleicht am 800 danach. Ja, können sich ja alle irgendwie auch, können sich dann auch wieder dann von der Wohnung nehmen. Gut, wir werden damit nicht
durchkommen. Also möchtest du damit sagen, von Hilfe profitieren vor allem die Helfer, ja?
Ja, aber da gibt es ja so eine interessante Allianz auch zwischen den sogenannten Rechten und den sogenannten Linken, weil die Rechten befürchten, ja, wenn wir denen einfach Geld geben, ja, dann liegen die da nur faul in der Ecke rum. Und die Linken befürchten offenbar, ja, wenn wir denen einfach Geld geben, dann treffen sie...
Dann können wir denen nicht mehr helfen.
Ja, können wir die ja nicht mehr beobachten und ihnen nicht mehr so helfen und sagen, was richtig ist. Interessanterweise ist es in der Wirklichkeit völlig anders. Also wenn du jemanden aus der Obdachlosigkeit rausholst, und also, wenn man arm ist, das ist im Englischen leider schöner, wenn man poor ist, dann trifft man diese poor decisions, also diese schlechten Entscheidungen, das hängt schon zusammen. Und deswegen, wenn du die Leute da rausholst, machen sie unweigerlich alle das Gleiche und nehmen sich eine Wohnung, kaufen sich einen Anzug, kämmen sich und lassen sich was einfallen. Und sind dann sicherlich fähiger als die 5 Beamten, die sie gerade ersetzt haben.
Würde ein Element der Freiheit und der Selbstverantwortung mehr realisieren und dieses bevormundende Fürsorgeelement des Staates zurückfahren? Ich höre da das Herz des Liberalismus, höre ich sagen, in deiner Brust. Ja. Ja, ja, nee, aber ich habe fast gedacht, dass man das auch, diese Geschichte, also ich finde die unsäglich, ja. Also wenn man das jetzt ins Allgemeine und Strukturelle wendet, lassen wir uns mal ausklingen lassen, was gerade mit Menschen passiert. Ja, also es ist ja auch der Hammer. Also wir klagen sicherlich auch und die Einschränkungen treffen alle. Aber dieses Runterfahren des ökonomischen Auskommens geht ja auch einher mit einem Steigen der Energiepreise. Wir sprachen davon und der Lebensmittelpreise und vieles andere mehr. Das spricht ja nicht gerade für eine rosige Zukunft, oder?
Nein, aber wir können auch heute noch mal vielleicht 5 Minuten überziehen, auch wenn es noch eine Martinsgans irgendwo rumsteht oder sowas.
Ich rieche schon den Duft.
Ja, es schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Es ist ein bisschen zynisch jetzt, wenn wir über Armut sprechen, aber ich
nein, wir schaffen das
so große Freude, dass es Martinsgans gibt.
Ja,
gönnen mir die jetzt mal.
Ja, das ist
so. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?
Nein, weil musst du jetzt nicht.
Ich könnte die Hälfte meiner Karnevalsmütze
spenden. Nein, also ohne Scheiß. Wir wissen beide, ich werde auch jetzt, um auf die Mitleidsdrüsen zu drücken, ich möchte gerne Leuten erklären, ich finde das Haus, vor dem ich im Sommer gesessen habe mit Gunnar Kaiser, das habe ich gemietet, das ist nicht meins, dafür habe ich meine Altersvorsorge hergegeben, dass ich da noch 5 Jahre wohnen kann.
Auto ist, bist du jetzt so unter Reichtumsvorwurf geraten,
ja,
oder was?
Ja, wahlweise, sie können sich nicht einigen, die Zuschauer, die da irgendwas schreiben bei Gunnar, können sich nicht einigen, ob ich irgendwie bekiffter Harzer bin oder ob ich irgendwie so reich bin und irgendwie einfach nur so Blödsinn rede.
Wollen wir mal ein Geheimnis lüften? Ich habe ja auch mal gedacht, Gunnar wohnt in einem Schloss, weil der immer unglaublich tolle Locations hat für seine Filme. Die werden natürlich tatsächlich, es sind Kulissen. Sind Kulissen und auch das ist vielleicht nur eine Vorstufe, aber wir überziehen ja ganz schrecklich.
Der ist auch gar kein Kaiser, der heißt nur so. Ich sag dir. Also wahrscheinlich werden wir auch von Gunnar jetzt gelöscht. Nee, das ist gar nicht sein Titel. Das ist nur sein Name.
Ach Mensch, das ist ja unglaublich.
Ich kann dir sagen, ja.
Stimmt denn überhaupt nichts? Ist denn alles nur Lug und Trug in diesen Medien? Ich dachte, wir wären hier die Wahrheitsbewegung.
Ja, aber das ist alles Vorspiegelung falscher Tatsachen.
Ja, oder die Vorstufe zum Meta-Universum, das uns von Facebook geschenkt wird, oder? Wo alles nur noch virtuell ist.
Ja, das müssen wir nächste Woche machen.
Ja.
Oder irgendwie mal unter der Woche. Wir müssen dann irgendwie Marx Metaversum. Das habe ich auch. Wenn ich das Leuten erzähle, dann die sind immer ganz froh, eigentlich begeistert. Also auch wenn sie jetzt so leiden im Moment, ich sage, du kriegst dann so ein Pott in der Innenstadt, also ein Pott, nicht ein Topf, sondern also nicht du mit deinen Kochen Postladen, so eine Koje. Dann kriegst du so ein Oculus Rift aufgesetzt und kriegst so ein paar Soylent Green Kekse und kannst den ganzen Tag in Hawaii irgendwie surfen gehen oder mit Scarlett Johansson irgendeinen Quatsch machen. Dann sagen wir, oh Mensch, das ist ja toll. Muss wieder ein paar Zettel sortieren, virtuell. Und bleibst dann halt einfach drin. Da passen auch wahnsinnig viele Menschen dann in die Stadt.
Das ist so eine Endlösung der überflüssigen Frage, ist die Verbringung der Menschen in diese Kojen, wo sie, sagen wir mal, ernährt und mit Bildern versorgt werden.
Ja. Soylent Green, kennst du den Film?
Nee. Ich kenne ihn natürlich. Soylent Green is People. Ja. Es gibt eine Bar in Köln. Die, also für alle, es handelt davon, dass sozusagen der Nahrungskreislauf geschlossen wird auf eine zwischenmenschliche Art und Weise, oder?
Ja, mit leckeren Zusatzstoffen. ja, na gut, diese Vorstellung ist ja ganz schön. Ich gestehe, es hört ja keiner zu, mit meiner geliebten Frau dann drohst du auch, so, ja, muss ich die zumindest nicht mehr sehen. Das ist ja eigentlich ganz, also die anderen hier, die hier so rumlaufen, den Scheiß machen. Das ist so irgendwie so ganz cool. Und dann habe ich nur gesagt, aber du musst bedenken, also auch in dieser Welt, und darüber hat Cory Doctorow sehr schön geschrieben schon, wird es nicht so sein, dass du und ich, Matthias und Sven, dann irgendwie auch nach Hawaii dürfen virtuell. Einfach so und Scarlett Johansson und so, sondern da muss man sich auch hinarbeiten. Also da musst du halt in den virtuellen Sweatshop und du kommst da nicht einfach so rein. Also das ist toll. Nike hat erste Patente eingereicht für dieses Metaversum für Schuhe.
Ach.
Ja. Also die darf man dann auch nicht einfach nachmachen.
Also aber das sind dann Schuhe, das sind aber dann so virtuelle Schuhe, das sind dann so Items, Prestige-Items, die ich im Spiel kaufe, wenn ich so eine Sonderedition kaufe für FIFA 95 oder FIFA 2095, dann kriege ich auch noch irgendwie die tollen Original Adidas Samba Schuhe zum Beispiel.
Genau. Und das wird
das dann ist eben genial.
Das meldet Nike jetzt schon an und alle anderen auch, dass man sagt, ja gut, also wer die nachmacht, der kommt dann natürlich gelöscht. Aber ansonsten musst du dafür natürlich ordentlich arbeiten. Vielleicht sind sie auch gehört, in einer Lootbox.
Ja, fände ich in Ordnung. Also so ein bisschen Anreize. Das System muss ja irgendwie auch neue neue Strukturen schaffen, die soziale Klassifikationen erlauben und auch Stigmatisierungen von anderen. Also ich habe auch schon gehört, dass es zum Beispiel Kamerahersteller gibt, die bauen in jede Kamera denselben Sensor ein und drosseln einfach die Leistungsfähigkeit. Oder auch Autohersteller, wo du eigentlich alle Features in jedem Auto hast, aber du kannst über eine App dir dann zeitweise zusätzliche Features dann freischalten. So wäre das gewissermaßen auch, ne? Das ist alles parat. Ach, das sind doch herrliche Aussichten. Und haben wir mal am Anfang so niedergeschlagen und dachten,
ja, das jetzt würde wissen wir, also klar, ich freue mich da auch drauf, meine Nike Krypto-Schuhe, die ich dann trage, und ihr werdet alle wahnsinnig neidisch sein. Also wobei Mark Butterzwerg, muss man ja sagen, sieht als Avatar besser aus als in Wirklichkeit, ne? Hast du seinen?
Ich habe ihn als Avatar noch nicht gesehen.
Ach so, musst du mal den Werbefilm.
Wir haben uns kürzlich noch, aber da war, der sah schlecht aus.
Das will ich doch hoffen.
Hat viel um die Ohren, der Mann.
Gut, schick dem doch mal noch ein Scheibchen von deiner Martinsgans. Vielleicht erholt er sich dann ja ein bisschen.
So, ich gehe jetzt mal los hier.
Ja, okay, genau. Liebe Grüße an...
an die Gans,
ja. An die Gans, ja. Ganz liebe Grüße. Wir sehen uns bis... wenig später.
Tschüss.
Tschüss.